HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Ein kleines Stück Hessen sieht inzwischen verändert aus. Im Vergleich zu vergangener Woche, der Fechenheimer Wald im Osten Frankfurts. Er sollte gerodet werden für den Riederwaldtunnel. Da waren Baumhäuser und Plattformen in den Bäumen oben aufgebaut von Umweltaktivisten. Letzten Freitag mussten die Letzten den Ort verlassen und der Wald ist teilweise gerodet worden. Klingt erst einmal nach einer Niederlage der Aktivisten. HR-Inforeporter Frank Angermund hat sich aber mit ihnen getroffen und sich mit meinem Kollegen Matthias Decher unterhalten. Zunächst ging es um die Frage, ob die Aktivisten denn jetzt aufgeben.
Nein, das tun sie nicht. Sie räumen, wie du es gesagt hast, die Niederlage ein. Hier ein Teil des Waldstücks sei gerodet, die Bäume seien gefällt, deswegen hätten sie keinen Erfolg gehabt mit ihrem Protest. Aber wir leben mitten im Klimawandel, heißt es. Es seien weitere Autobahnprojekte geplant in Frankfurt und auch hier, das Autobahnstück ist ja noch nicht gebaut, deswegen wollen sie weiter protestieren.
Ja gut, aber da sind ja jetzt Fakten geschaffen worden. Was treibt sie also weiter an, da sich zu engagieren?
Na, es geht zum einen darum, eine Bürgerinitiative hat gesagt, naja, im Riederwald selbst gibt es noch eine Kastanienallee, die wird auch dran glauben müssen, so hatte man es gesagt. Und da werde man sich weiter wehren. Außerdem werde man schauen, hier gibt es ja ein Stück Wald und dabei, weil hier ein Stück gerodet wurde, glaubt man, dass dort der Grundwasserspiegel sich verändern wird. Und das will man genau beobachten und dann soll es weitere Proteste geben. Außerdem gibt es die Aussage der Stadt Frankfurt, bis 2035 klimaneutral zu sein. Und auch da will man genauer drauf schauen, wie die das denn überhaupt schaffen und darauf drängen, dass endlich ein Konzept dafür an den Start kommt.
Jetzt gibt es Menschen, die sagen, die Aktivisten sind nicht nur die, die verhindern wollen, dass Bäume gefällt werden, sondern das sind auch die, die aggressiv gegen Polizisten vorgegangen sind. Was sagen die Aktivisten zu diesen Vorwürfen?
Naja, sie kehren das Ganze um und sagen selber, also sie sehen den Polizeieinsatz nicht so professionell, wie er dargestellt wurde. Es sei zum Beispiel lebensgefährlich gewesen, dass während der Räumung schon Bäume gefällt wurden in der Nähe der Baumhäuser, in denen sich noch Aktivisten aufgehalten hätten. Und außerdem seien sie mit einer Druckluftwaffe bedroht worden. Das kannten sie wohl nicht. Und zum anderen sei es so, dass solche Seile, die hier gespannt wurden, Traversen, die andere Bauwerke gesichert haben, einfach durchgetrennt wurden. So der Vorwurf der Aktivisten. Auf der anderen Seite die Polizei zieht ja eine positive Bilanz und sagt, es sei alles friedlich verlaufen. Und auch ich war lange im Wald, mehrere Tage. Ich muss sagen, der Polizeieinsatz war äußerst professionell.
Einer der Aktivisten soll noch im Gefängnis sitzen oder zumindest wird er dort beobachtet. Alle anderen sind wieder auf freiem Fuß. Von wie vielen Menschen reden wir da überhaupt?
15. Die Staatsanwaltschaft hat bekannt gegeben, dass sie gegen 15 Umweltaktivisten, die hier im Wald waren, Ermittlungen anhebt. Zum einen wegen Hausfriedensbruch. Das liegt daran, es gab ja ein Betretungsverbot. Die Polizei hat die Leute in den Baumhäusern aufgefordert zu gehen. Dem sind sie nicht nachgekommen, deswegen Hausfriedensbruch. Und ein Aktivist, dem wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung vorgeworfen. Er soll versucht haben, Polizisten zu treten.
Okay, also wir haben gehört, die Aktivisten wollen nicht aufgeben. Was passiert denn jetzt als nächstes im Fechenheimer Wald, wenn da vielleicht sogar gebaut wird?
Bisher ist hier völlige Ruhe. Also wenn man die letzten Tage hier war und sieht das heute, das ist wirklich ein Bruch. Also um diese gerodete Fläche steht ein Bauzaun. Zwei Bauarbeiter stehen da mit ihrem PKW und bewachen die sozusagen. Das Areal der Polizei ist auch noch da. Auch noch diese Containerburg, mit dem die schweren Geräte geschützt werden. Ansonsten ist hier Ruhe. Die Autobahn GmbH sagt, es wird eine Rodung, ich nenne sie mal 2.0 geben. Denn die müssen ja die Baumstümpfe hier noch rausholen und die Wurzeln die tiefer legen. Aber dafür haben sie noch Zeit. Es ging ja darum, bei den Bäumen zu fällen, dass man die Brutzeit der Vögel nicht stört. Das ist erledigt und jetzt schaut man dann irgendwann, wie man die Baumstümpfe und die Wurzeln rausbekommt. Und im Sommer wird es dann um das Areal gehen, das nicht gerodet wurde, wegen des Eichenheldbockkäfers. Da sind ja Habitatbäume stehen gelassen worden. Da schaut man, kommt das Tier tatsächlich zurück oder können wir da auch roden?
Frank Angermund zum aktuellen Stand im Fechenheimer Wald in Frankfurt. Gegen 15 Umweltaktivisten wird aktuell ermittelt. Ansonsten vor Ort alles ruhig. Vielen Dank für die Informationen. Und wir bleiben noch bei der Natur, nämlich beim Thema Wandern. Kaum ein anderer Breitensport hat sich in den letzten Jahren vom etwas verstaubten Image vielen neuen Zielgruppen geöffnet. Wandern ist wieder sehr beliebt und angesagt. Der Deutsche Wanderverband mit Sitz in Kassel hat am Wochenende den Ehrenpreis des Tourismusausschusses des Deutschen Bundestags erhalten. HR-Inforeporterin Silvia Ritter über das Wandern in Hessen.
Der Grimmsteig. Im Geonaturpark Frau Holleland gelegen, führt er seine Wanderer zwischen Kassel und dem Hohen Meißner durchs reizvolle Nordhessen. Knapp 80 Kilometer lang und ausgezeichnet vom Deutschen Wanderverband.
Ein Prädikatsweg, Qualitätswanderweg, hat die Besonderheit, dass er an den Erlebnispunkten vorbeiführt und dass er, ich sag mal, mit natürlicher Stille, mit tollen Aussichtspunkten, aber auch eine Vernetzung einherbringt mit anderen Wanderwegen.
Michael Martin Leck ist der erste Vorsitzende des HWGHV. Der Hessisch-Waldeckische Gebirgs- und Heimatverein betreut mit seinen angeschlossenen Heimat- und Wandervereinen tausende Kilometer markierte Wanderwege in Nordhessen. Alle 3 Jahre werden die Qualitätswege nachzertifiziert, die Wegweisung überprüft, die Ausstattung gecheckt. Damit der Wandertourist auch eine wanderfreundliche Unterkunft findet, zertifiziert der Deutsche Wanderverband nicht nur Wanderwege, sondern auch Hotels. Eins davon ist das Parkhotel Emstaler Höhe. Gastgeber Lukas Frankfurt weiß, was die Wanderer brauchen.
Dass wir unseren Wanderern Lunchpakete anbieten. Wir haben Schuhablagen auf den Zimmern, wir haben einen Schuhputzautomat. Sie können unseren Wellnessbereich nutzen. Wir bieten an, dass Sie Ihre Kleidung waschen können und auch trocknen. Sie können Ihre Hunde mitbringen.
Der Deutsche Wanderverband ist der Dachverband für 57 regionale Mitgliedsorganisationen. Das bedeutet rund 500.000 Mitglieder in 3000 Ortsgruppen. Nun gab es am Wochenende den Ehrenpreis vom Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages. Die Ehre gebührt dem Deutschen Wanderverband für sein Engagement fürs Wandern, die Natur, den Tourismus und die Sicherung der Lebensqualität. Dazu Erik Neumeier, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Wanderverbands in Kassel.
Alleine 200.000 Kilometer markierte Wanderwege werden über Mitglieder aus den Gebirgs- und Wandervereinen im Deutschen Wanderverband gepflegt. Es werden Hütten betrieben. Es gibt ganz viele Menschen, die Wanderführungen durchführen. Wir haben allein 8.000 zertifizierte Wanderführer, die nach einheitlichen Kriterien ausgebildet und geschult sind. Wir bewegen ganz viele Menschen und ganz viele Menschen bewegen sich auf unserem Wegenetz.
Mit Freude über den Ehrenpreis blickt Neumeier aber auch kritisch in die Zukunft.
Wir brauchen aber, damit das in Zukunft auch weiter für die Gesellschaft funktionieren kann, auch eine Anerkennung in der strukturellen und finanziellen Ebene. Diese Arbeit, die auch für den Tourismus sehr wichtig ist, auch, also es braucht, um es ganz einfach zu sagen, kontinuierliche Mittel, auch wenn die Pflege ehrenamtlich ist, braucht es professionellen Hintergrund, braucht es professionelle Strukturen und dafür brauchen wir einfach tatsächlich Geld in Deutschland.
Der Deutsche Wanderverband mit Sitz in Kassel hat den Ehrenpreis des Tourismusausschusses des Deutschen Bundestags bekommen. Silvia Ritter berichtete. Früh übt sich. 5 Schüler der Jakob-Grimm-Schule in Kassel leiten ihre eigene Bank. Gut, keine echte Bank. Die 18-Jährigen nehmen an einem Wettbewerb des Deutschen Bankenverbands teil. Doch auch wenn die Bank nur in Anführungsstrichen virtuell ist, müssen sich die Schülerinnen und Schüler mit Bilanzen, Zinsspannen, Krediten und Aktienpaketen beschäftigen. Nikolas Frühling hat die jungen Finanzexperten bei ihrer Arbeit besucht.
Business Meeting in der Jakob-Grimm-Schule in Kassel. Während ihre Klassenkameradinnen und Kameraden schon nach Hause gehen, stecken 5 Jungs aus dem Leistungskurs Wirtschaftswissenschaften noch die Köpfe zusammen. Sie beraten ihre Strategie für den Wettbewerb Schulbanker des Deutschen Bankenverbands. Ein Beamer wirft die aktuellen Zahlen ihrer virtuellen Bank an die Wand. Sie unterhalten sich über Kursverläufe und Investitionsmöglichkeiten. Onno Jansen erklärt, wie das Planspiel funktioniert.
Also es sind 6 Geschäftsjahre. Einmal alle 2 Wochen ist ein Jahr und davon haben wir 6 verschiedene. Wir werden immer in eine andere Marktlage hereingeworfen und wir müssen quasi immer die Prozentsätze, also wie viel die Kunden bekommen, wie viel Geld die für unsere Kredite ausgeben müssen, das entscheiden wir dann und müssen quasi so immer das bestmögliche Produkt für unsere virtuellen Kunden, unserer virtuellen Bank quasi herausholen.
Ihre Entscheidungen tragen die Jungs im Online-Portal der Schulbanker ein. Ein paar Tage später bekommen sie dann Berichte mit Ergebnissen zurück, die sich aus ihren Entscheidungen, denen der Konkurrenz und der Konjunkturlage berechnen. Für gutes Wirtschaften bekommt ihre Bank dann nicht nur ein gutes Rating, sondern auch viele Punkte fürs Gesamtranking des Wettbewerbs. Bevor es losgehen konnte, mussten die 12-Klässler allerdings erstmal einen 80-seitigen Katalog mit Anleitungen und Wirtschaftsbegriffen durchackern. Dass es so komplex wird, hatten sie erstmal nicht vermutet, sagt Onno Jansen.
Es hat dann auch Spaß gemacht irgendwann, aber am Anfang, wo wir diesen Klopper an Aufgaben gesehen haben, war echt erstmal so, oh okay, das haben wir uns da jetzt quasi ans Bein gehangen.
Aber gerade darum geht es, sagt Sanela Sivric-Peser. Die Lehrerin für Wirtschaftswissenschaften an der Jakob-Grimm-Schule hat den Anstoß für die Wettbewerbsteilnahme gegeben. Über solche Wettbewerbe könnten die Schüler sich tiefer in Themen wie Aktien, Investmentfonds und Anleihen einarbeiten, als das im normalen Unterricht möglich wäre. Trotzdem sollte der Umgang mit Finanzen in der Schule generell eine größere Rolle spielen, findet Sanela Sivric-Peser.
Man sieht ja, dass die Anzahl derjenigen, die sich verschulden, wirklich stark steigt, auch bei der Jugend, quasi auch in diesem Bereich. Da muss dringend was dagegen unternommen werden. Und es gibt verschiedene Studien, die tatsächlich belegen, dass wenn überhaupt sich irgendwie ein Sechstel so ein bisschen damit beschäftigt, ein bisschen beschäftigt ist, ich weiß, was eine Aktie ist. Also heißt jetzt nicht, dass ich damit irgendwas mache oder so.
Bei den 5 Jungbankern sieht das ganz anders aus. Sie sind beim Thema Finanzen voll drin und investieren teilweise sogar schon im echten Leben.
Schüler trainieren ihr Finanzwissen mit Bilanzen, Krediten, Aktien, das alles mit einer virtuellen Bank. Nikolas Frühling hat sie besucht. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Kinofilm Manta Manta aus dem Jahr 1991. Für Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler war die Komödie der Beginn ihrer Karriere. Jetzt ist Manta Manta Teil 2 gedreht worden, wieder mit den Schauspielenden von damals. Aber der Hauptdarsteller, nämlich das Auto, das kommt aus Osthessen. Genauer gesagt aus Petersberg bei Fulda. Für den Film musste der Manta umlackiert und das Fulda-Kennzeichen ausgetauscht werden. Aber sonst ist alles original.
Ja, so klingt er, der Manta AGTE, Baujahr 1975. Vorn die typische lange Kühlerhaube, die an den Manta-Rochen erinnern soll. Hinten breite Reifen. Marius Schlott ist richtig verliebt.
Es ist einfach eine zeitlos schöne Form und für mich ist das einfach Weltklasse, das Auto.
Manta Manta, so hieß 1991 ein deutscher Kinofilm. Die Schauspieler Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler wurden damit berühmt.
Manta!
Marius Schlott war damals noch gar nicht auf der Welt. Der Petersberger ist 24 Jahre alt. Der Manta-Fan besitzt gleich 2 Stück. Für die Neuverfilmung wurde das Filmteam bei ihm fündig.
Ich habe auf Facebook in der Manta-A-Gruppe einen Beitrag gesehen, dass sie einen roten Manta-A suchen für Filmaufnahmen. Meiner war vorher rot. Der wurde dann umlackiert für den Film extra.
Jetzt ist er goldfarben, auch nicht schlecht. Er selbst war bei den Dreharbeiten dabei, natürlich im Ruhrgebiet.
2-3 Mal, sehr nette Leute alles, ob Filmteam oder Schauspieler, sehr offen zum Reden, haben auch schon einen oder anderen getrunken zusammen.
Til Schweiger ist übrigens gar nicht so arrogant, wie manche meinen. Und Marius Manta fand Til Schweiger klasse.
Er wollte ihn kaufen, aber das Preisangebot war zu niedrig.
Oldtimer-Fans zahlen dafür heute locker 20.000 Euro. Nur noch gut 120 zugelassene Manta AGTE gibt's. Gebaut wurden sie 1974-75. Opel wollte damals einen familienfreundlichen Sportwagen bauen.
Der neue Manta. Männlich, stark, sportlich.
Doch der Manta hatte damals schnell das Image des Prollautos weg. Der Fahrer von geringer Intelligenz. Macho, Cowboy-Stiefel, Fuchsschwanz an der Antenne, den Arm aus dem Fenster hängen, damit der Bizeps gut zur Geltung kommt und die Friseuse auf dem Beifahrersitz. So die Klischees.
Ich stehe da drüber, ich bin Manta-Fahrer und ich komme damit klar.
Und natürlich die Manta-Witze damals.
Der kürzeste Manta-Witz steht ein Manta vor der Uni.
Manta Manta Teil 2 kommt Ende März in die Kinos. Michael Pörtner hat das Filmauto aus Osthessen und seinen Besitzer vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.